Warum träumen wir? Und welchen Nutzen haben Träume für die Psychotherapie? Sind sie nur Hirngewitter, wie es oftmals in der Biopsychologie gelehrt wird, oder doch der Königsweg zum Unbewussten, wie Freud es annahm? Der Umgang mit Träumen ist ein ganz elementarer Bestandteil der Psychoanalyse, und sicherlich ist es für einen psychodynamischen Podcast ganz sträflich, dass dieses Thema bisher noch keinen Raum bekommen hat. Deshalb wollen wir das heute nachholen. Heute geht es um das Thema Traum und Traumdeutung. Dabei ganz viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zur 10. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut, euch wieder hier zu haben. Heute zum Thema der Traum. Und damit geht es, wie eingangs gesagt, um eines der grundlegendsten Themen in der Psychoanalyse. Wir alle kennen den Traum und wissen, was gemeint ist, wenn wir davon sprechen, nachts zu träumen. Auch wenn sich die Qualitäten der Träume durchaus unterscheiden können. Träume können zum Beispiel kurz oder lang, klar oder verworren, angenehm oder ängstigend sein. Wenn wir träumen, werden unter anderem Hirnregionen, die für das Sehen und für die Bewegung verantwortlich sind, aktiviert, weshalb uns unsere Träume hauptsächlich bildlich erscheinen. Welche Funktion haben Träume nun? Hier sind sich die wissenschaftlichen Disziplinen durchaus uneinig. Wie eingangs gesagt, ist eine Ansicht, dass Träume mehr ein Nebenprodukt unserer Gehirnaktivität im Schlaf sind. Aber auch innerhalb der Neurowissenschaft gibt es andere Annahmen, die auf tiefere Bedeutung hinweisen. Wir wissen zum Beispiel, dass Dinge, die wir tagsüber gelernt haben, im Schlaf weiterverarbeitet und abgespeichert werden. Ob das Träumen dabei eine Rolle spielt, ist zwar ungeklärt, aber dennoch gibt es Hinweise, dass Träume uns hier helfen, uns zu strukturieren und Probleme auf einer kognitiven Ebene zu lösen. Aber hierzu nachher noch mehr. Beginnen wir am Anfang. Schon in der Antike gab es Traumdeutung. Hier wurden die Träume oft als Ausdruck von übernatürlichen Kräften und Botschaften gesehen. Dies änderte sich dann im Zeitalter der Aufklärung, als die Auseinandersetzung mit Träumen zunehmend wissenschaftlich wurde. Viele von den heutigen Annahmen zu unseren Träumen basieren auf den Arbeiten von Freud um 1900. Freuds Traumdeutung gilt dabei als ein grundlegendes Werk der Psychoanalyse und generell der Arbeit mit dem Traum. Für Freud war der Traum der Hüter des Schlafes. Der Schlaf war für ihn dabei ein Zustand, in dem unsere unbewusste Abwehr und die Strukturierungsprozesse des Tages heruntergefahren sind, wodurch das aus dem Seelenleben an die Oberfläche kommen würde, was normalerweise der täglichen Verdrängung anheimfallen würde. Hierzu ein kleiner Exkurs. Freud beschrieb den Unterschied zwischen sogenannten Primär- und Sekundärprozessen. Im Primärprozess fließen laut Freud alle ungefilterten Strömungen und Triebe des unbewussten Seelenlebens aus der Kindheit zusammen. Diese werden dann durch das Heranwachsen dem Realitätsprinzip unterworfen und zensiert, beziehungsweise in gesellschaftsfähige Richtung geleitet. Dies nannte er Sekundärprozess. Während der Sekundärprozess sich im Bereich vom Vorbewussten und vom Bewusstsein abspielt und damit auch durch Worte ausgedrückt werden kann, sind die Inhalte des Primärprozesses unbewusst und können hauptsächlich durch Assoziation zugänglich gemacht werden. Hier kommen wir wieder zurück zu unserem Thema. Während die Abwehrprozesse des Tages, also der Sekundärprozess, im Schlaf herabgesetzt sind, kommen die frühen Inhalte des Primärprozesses wieder hoch. Freud ging davon aus, dass der Traum nun danach strebt, die ungelösten Konflikte, die sich damit zeigen, zu lösen. Oft gar nicht direkt, sondern mehr in entstellter Form, damit diese den Schlaf nicht stören und zum Erwachen führen. Der Drang nach Wunscherfüllung bzw. Konfliktlösung strebt nach Aktivität und Erledigung und würde uns, so Freud, aus dem Schlaf reißen. Laut Freud ist der Traum damit insofern Hüter des Schlafes, als dass er die schlafstörenden Regungen in Form einer geträumten Wunscherfüllung beseitigt. Dies gilt auch für Reize von außen, wie beispielsweise das Hupen der Autos auf der Straße oder das eigene Hungergefühl im Schlaf, welche ebenfalls vom Traum aufgenommen und eingebaut werden, um den Schlaf nicht zu stören. Der Traum spielt uns also im Schlaf eine Lösung der unbewussten Konflikte vor, um die seelische Spannung in Schach zu halten und eine Unterbrechung des Schlafes zu verhindern. Kommt es dennoch zum Erwachen, ist der Hüter des Schlafes gescheitert. Gelingt es nun aber, die Träume zu deuten und zu analysieren, können die unbewussten Triebregungen und Konflikte ins Bewusstsein geholt werden. Er betrachtete die Traumdeutung deshalb als den berühmten Königsweg zum Unbewussten. Wie lief nun so eine Traumdeutung ab? Freud hielt es folgendermaßen. Er ließ die Patienten zunächst ihren Traum in Ruhe berichten. Dann hielt er die Patienten dazu an, zu den einzelnen Traumelementen des erzählten Traumes Einfälle zu produzieren. Frei nach der Regel der freien Assoziation. Das bedeutet, dass der oder die Analysantin alles erzählen solle, was ihm oder ihr einfalle, ohne dabei selbst eine Auswahl zu treffen. Über diese Assoziation, also dem, was dem oder der Analysantin selbst zu den einzelnen Details des Traumes einfiel, kam er der unbewussten Bedeutung auf die Spur. Heute wird dies übrigens ganz ähnlich gemacht, wobei die Art der Traumdeutung viel mit der Haltung des Analytikers zu tun hat. Manche lassen sich Träume mehrere Male hintereinander schildern und interessieren sich für die Veränderung dazwischen. Andere konzentrieren sich auf einzelne Teile, die in dem Moment besonders bedeutsam erscheinen. Freud war natürlich nicht der Einzige, der mit Träumen arbeitete. Carl Gustav Jung konzentrierte sich bei der Traumdeutung zum Beispiel auf die im Traum auftauchenden Symbole, mehr als auf die Inhalte, und war der Ansicht, dass diese den Sinn des Traumes beinhalten würden. Dabei könne ein Traumsymbol eine persönliche, aber auch eine gesellschaftliche Bedeutung haben. Dadurch sei jede Traumdeutung individuell und könne nicht verallgemeinert werden. Ein weiterer Unterschied zu Freud ist Jungs Annahme, dass Träume nicht nur Ausdruck von Trieben sein können, sondern auch ein Verständnis zu unserer inneren Haltung bieten und uns ermöglichen, durch das Verstehen des Traumes auch inneres Wachstum freizusetzen. Ein Punkt, auf den wir gleich nochmal treffen werden. Ein weiterer Aspekt, der von Freud noch nicht beachtet wurde, war das Strukturniveau. Freud befasste sich vornehmlich mit psychischen Störungen, die in einer relativ späten Phase der Entwicklung begründet sind. Der von ihm sogenannten ödipalen Phase, die wir in der Zeit um das dritte bis vierte Lebensjahr ansiedeln. Diese Störungen bezeichnen wir heute als klassische Neurosen. Sie sind durch eine weitgehend ausgereifte Persönlichkeit gekennzeichnet und beruhen auf verdrängten Konflikten der Kindheitsentwicklung, wie wir es in der Folge zum Strukturniveau ja schon besprochen haben. Daneben haben wir es in der heutigen Praxis allerdings auch oft mit gering strukturierten Persönlichkeitsorganisationen zu tun, deren Kern in Entwicklungsstörung begründet ist. Freud und die frühe Psychoanalyse haben diese Patienten nicht gesehen oder haben sie aus der Perspektive der klassischen Neurose betrachtet und behandelt, was oftmals nicht erfolgreich war. Dadurch entstand übrigens auch das Vorurteil, dass die Psychoanalyse nur für eher gesunde Patientinnen geeignet sei. Wie wir in Folge 2 besprochen haben, ist das Gegenteil der Fall. Dieser Wandel oder man könnte auch sagen, diese Erweiterung des psychotherapeutischen Klientels und die Entdeckung der frühen Dimensionen psychischer Störungen haben eine Neukonzeption der therapeutischen Strategie nach sich gezogen, die heute in einer entwicklungsfördernden und strukturorientierten Behandlungstechnik seinen Niederschlag gefunden hat. Mit anderen Worten arbeiten wir heute nicht nur auf neurotischem Konfliktniveau, sondern behandeln eben auch strukturelle Störungen. welche eine andere Herangehensweise erfordern. Die Behandlungsstrategie bei den sogenannten Persönlichkeitsstörungen stellt die Transformation unreifer Ich-Zustände und das Machen neuer Beziehungserfahrungen im Rahmen der Psychotherapie in das Zentrum der Behandlung. Heute wissen wir, was Freud noch nicht wusste, nämlich, dass diese Beziehungserfahrungen auf einem vorsprachlichen Funktionsmodus beruhen und im sogenannten prozeduralen Gedächtnis gespeichert sind, während die späteren Erfahrungen, die wir im Leben machen, im ebenfalls später angelegten episodischen Gedächtnis gespeichert sind. Freuds psychoanalytische Kur zielte auf Veränderung eben dieses episodischen Gedächtnisses ab, während wir heute allerdings vielmehr mit dem erstgenannten prozeduralen Gedächtnis arbeiten. Und da die Informationen, die hier gespeichert sind, eben vorsprachlich sind, also mit anderen Worten nicht versprachlicht, nicht in Worte gefasst werden können, funktioniert die Herangehensweise hier eben über das Machen dieser besagten neuen Beziehungserfahrungen im Rahmen der Psychotherapie, die diese tiefere Ebene des Gedächtnisses ansprechen. Dieser kleine Exkurs an dieser Stelle ist wichtig, denn so wie sich die psychotherapeutische Arbeit an der Stelle verändert hat, hat sich auch die Arbeit mit den Träumen verändert. Der Psychoanalytiker Michael Ehrmann beschreibt hier zwei Dimensionen der Traumgestaltung. Je nachdem, auf welchem strukturellen Entwicklungsniveau sich der oder die Träumende befindet. Zum einen eine prozeduale Dimension und eine episodische Dimension. Wie wir uns nun schon denken können, gibt die prozeduale Dimension der Traumgestaltung Träume wieder, die auf einem eher geringen Strukturniveau stattfinden, also wo es um ganz frühe affektive und auch sensorische Beziehungserfahrungen geht, die noch gar nicht verwortlicht sind, während die episodische Dimension die eher späteren Erfahrungen wiedergibt, die durchaus schon versprachlicht sind und in Worte gefasst sind. Diese episodische Dimension der Traumgestaltung könnte man also auch als neurotische Träume bezeichnen, mit welchen Freud sich beschäftigt hat. Hier geht es, wie gesagt, darum, sich mit Inhalten und Symboliken auseinanderzusetzen, diese durch Assoziationen und Deutung zu entschlüsseln und dadurch den Zugang zu den unbewussten innerseelischen Konflikten zu finden. Eben ganz im Sinne von Freuds Traummodell. Bei den Träumen auf prozeduraler Dimension geht es um etwas anderes. Hier geht es meistens erst einmal darum, durch das gemeinsame Betrachten des Traumes die damit verbundenen Gefühle von beispielsweise Hoffnungslosigkeit oder Trauer oder Destruktivität deutlich zu machen, Worte für diese zu finden und sie gemeinsam auszuhalten, sowie durch den Prozess der Auseinandersetzung die Ich-Fähigkeiten der jeweiligen Person zu stärken. Dabei haben die therapeutischen Interventionen an der Stelle vor allem das Ziel, die Regression zu mäßigen und den Dialog mit der Erwachsenenseite des Patienten zu stärken. Mit dem Ziel, abgespaltene innere Anteile spürbar zu machen und zu integrieren. Das bedeutet auch, dass die Arbeitsweise hier viel weniger konfrontativ, sondern mehr supportiv, also unterstützend ist. Es geht weniger um das genaue Deuten der Trauminhalte, als mehr um das gemeinsame Aushalten und Nachsinnen über diese und darum, diesen einen Raum zu geben. An dieser Stelle wollen wir allerdings einmal innehalten und kurz über ein spezifisches Thema der Traumdeutung reden, nämlich wenn Träume nicht geäußert werden. Manche Menschen geben zum Beispiel an, dass sie nicht träumen würden oder können sich an ihre Träume nicht erinnern, haben keinen Zugang zu diesen. Früher, zu Zeiten Freuds, wurde dies meist als Widerstand gegen die Therapie gesehen, der überwunden werden müsse. Heute würden wir uns fragen, verbirgt sich hier wirklich ein neurotischer Widerstand, der etwas mit der therapeutischen Beziehung zu tun hat? Oder handelt es sich vielleicht um einen Schutz vor emotionaler Überforderung? Also auch hier wird wieder die Frage wichtig, auf welchem Strukturniveau wir uns bewegen. Muss also tatsächlich gedeutet werden Oder geht es erstmal um das Schaffen von strukturellem Halt? Und häufig ist es auch ein Zeichen von einer passierenden Reifung und Entwicklung, wenn jemand, der zuvor keine Träume geäußert hat oder nicht träumen konnte, eigene Träume nicht wahrgenommen hat, im Laufe der Therapie dann mit einmal doch anfängt zu träumen und die eigenen Träume mitzubringen. Das bedeutet, dass wir anhand der Träume nicht nur eine Aussage über das jeweilige Strukturniveau machen können, sondern auch, dass das Träumen an sich bereits ein Zeichen für strukturelle Reife ist. Da psychische Inhalte hier auf einer inneren Bühne verhandelt werden können. Selbst wenn dies vielleicht in einer ganz basalen und archaischen Form passiert. Wiederum kann es ein Zeichen für zum Beispiel traumatische Abspaltung sein, wenn gar nicht geträumt werden kann. Also dafür, dass Dinge unbewusst sind, weil sie nicht gedacht werden können oder aufgrund derart schlimmer Erlebnisse vom Rest des Bewusstseins ferngehalten und abgetrennt sein müssen. Und das, was unterentwickelt und nicht integriert ist, macht uns häufig krank. Die Aufgabe der Psychotherapie ist es hier, genau diesen Raum zu schaffen und die sogenannte Symbolisierung zu entwickeln. Symbolisierung, das meint die Fähigkeit, innere seelische Zustände wahrzunehmen, auszudrücken und verarbeiten zu können, wodurch eine innere Beruhigung erlangt wird. Wir könnten also auch sagen, die Aufgabe der Psychotherapie ist es, das Träumen zu lehren. Und dabei geht es vielmehr um den Prozess der Auseinandersetzung als das genaue Klären der Inhalte. Weshalb wir übrigens auch sagen, dass die Psychotherapie als Prozess wirkt und nicht als Präsentieren von vermeintlichen Lösungen. Und der Begriff der Symbolisierung führt uns zu einem weiteren großen Namen im Rahmen der analytischen Traumdeutung, Wilfred Bion. Ähnlich wie Jung sah Bion den Traum als schöpferischen Prozess. Er sah ihn als Grundlage des Denkens. Laut ihm entsteht durch das Träumen die Symbolisierungsfähigkeit, von der wir gerade gehört haben. Bion beschrieb diesen Prozess als sogenannte Alpha-Funktion und beschrieb ihn folgendermaßen: Ungefilterte psychische und sinnliche Wahrnehmung, er nannte diese Beta-Elemente, werden in aushaltbare und verarbeitbare Alpha-Elemente umgewandelt. Für das kleine Neugeborene, für das die ganze Welt mit all ihren Eindrücken noch neu ist, sind fast alle Wahrnehmungen erstmal diese Beta-Elemente, die überfordern, Spannung auslösen oder Angst machen können. Wenn nun ein feinfühliger Elternteil dies erkennt und das Kind beruhigt, ihm dabei widerspiegelt, dass es mit seinem Unbehagen verstanden wird und dabei nicht nur durch Worte, aber auch durch Stimmlage und ruhiges Verhalten eine Einordnung sowie ein Gefühl von Sicherheit vermittelt, bekommt das Kind das unaushaltbare Beta-Element als aushaltbares Alpha-Element zurück und kann dieses nun selbst etwas besser einordnen. Der Elternteil tut dies stellvertretend für das Kind, übernimmt also sozusagen die Verdauung des Erlebten, bis das Kind das irgendwann selber kann. Dadurch, dass es die Erfahrung mit dem Elternteil internalisiert, also in sich aufnimmt und sich bewahrt. Diesen Prozess bezeichnete Bion, wie gesagt, als Alpha-Funktion und sah ihn als Grundlage zur Schaffung der Symbolisierungsfähigkeit. Und falls euch das jetzt übrigens bekannt vorkommt, dann liegt das vielleicht daran, dass dieses Konzept ähnlich ist wie das Konzept der Good Enough Mother von Winnicott, welches wir in Folge 8 besprochen haben. Letztlich wollen wir nur noch einmal zu der am Anfang erwähnten neurowissenschaftlichen Perspektive zurückkommen. Ich sagte ja bereits, dass es auch hier verschiedene Theorien zu Träumen gibt. Im Kontext der Forschung von Ulrich Moser und Ilka von Zeppelin, welche Erkenntnisse aus der kognitiven Forschung, Neurowissenschaft und klinischen analytischen Forschung einschließen, wird der Traum zum Beispiel als ein kognitiver, aber auch emotionaler Problemlösungsversuch verstanden, der auf vorsprachliche Art eine Auskunft über die eigene Innenwelt gibt. Nach Moser und von Zeppelin bestehen die Inhalte der Träume dabei aus drei Teilen: den Tagesresten, das sind bestimmte Ereignisse am jeweiligen Tag, den internen und externen Stimuli, das sind zum Beispiel Hunger, Durst oder Geräusche von außen bei Nacht, sowie den Traumkomplexen. Dies sind ungelöste innerpsychische Konflikte oder auch Traumata, welche der Traum zu lösen bzw. zu integrieren versucht. Diese Traumkomplexe sind im Langzeitgedächtnis verwurzelt und werden durch von außen kommende Stimuli per Assoziation aktiviert. Dabei werden die Traumkomplexe durch die Vorstellung von sich selbst, den anderen und den gemachten bisherigen Beziehungserfahrungen beeinflusst. Der Traum dient also auch hier der Lösung von Konflikten. Moser und von Zeppelin legten eine detaillierte Operationalisierung ihrer Theorie vor und entwickelten daraus eine präzise Methode zur Untersuchung von Träumen, welche bis heute erfolgreich in zum Beispiel der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen oder Depressionen angewandt wird. Die Einflüsse der Arbeiten von zum Beispiel Freud, Jung oder Ehrmann, von denen wir vorhin gehört haben, werden hier ganz deutlich. Wobei es auch hier nicht die eine richtige Art gibt, Träume zu deuten. Andere Methoden moderner Traumarbeit betonen zum Beispiel, dass die konkreten Bilder im Schlaf weniger wichtig sind als die Gefühle, die diese nach dem Aufwachen zurücklassen. An dieser Stelle möchte ich auch noch meine eigenen klinischen Erfahrungen mit einbringen. So wie Bion es schon betont hat, ist Traumarbeit ein schöpferischer Prozess, der Neugier weckt und aber auch ein wichtiges Beziehungselement enthält. Nämlich die Erfahrung, dass das Gegenüber an mir und meinem Inneren interessiert ist und dass die Auseinandersetzung mit den Träumen etwas Gewinnbringendes hat, aus dem beide Teilnehmenden, also Therapeut mit eingeschlossen, verändert hervorgehen. Und dass diese Veränderung wiederum die Träume beeinflusst. Besonders deutlich wird dies meiner Meinung nach an wiederkehrenden Träumen, die sich im Laufe der Therapie verändern. So kann sich zum Beispiel eine verschlossene Tür in einem wiederkehrenden Traum langsam zu öffnen beginnen oder ein angsterflößendes Monster langsam bezwingen lassen. Dabei spiegelt der Prozess der Traumarbeit in meiner Erfahrung nicht nur die sich verändernde strukturelle Reife wider, sondern gibt auch Auskunft über die sich verändernde therapeutische Beziehung. Nun ist zum Thema Traum und Traumdeutung sicherlich noch viel mehr zu sagen. Ein Aspekt, der heute keinen Raum bekommen hat, ist beispielsweise der Initialtraum, bei welchem es ebenfalls um das Thema Beziehung geht. Der Initialtraum ist der erste Traum, der im Rahmen einer Psychoanalyse vom Analysanten geäußert wird, welcher sich meistens mit den frühen Fantasien in Bezug auf den Psychoanalytiker befasst. Für heute wollen wir es aber erstmal hierbei belassen. Ich hoffe, es ist mir gelungen, euch zu zeigen, welche Relevanz der Traum bzw. die Traumdeutung auch in der modernen Psychotherapie bzw. Psychoanalyse noch hat. Und dass es eben nicht die eine Methode zur Traumdeutung gibt, sondern dass die Arbeit mit dem Traum, genau wie der Traum selber, hoch individuell ist. Der Traum ist etwas Spannendes, etwas Nebulöses, was wir trotz aller Erkenntnisse auch heute noch nicht so ganz greifen können, weshalb die Arbeit damit immer wieder faszinierend und überraschend sein kann. Neben unbewussten Konflikten, Symboliken, Gefühlen, Beziehungserfahrungen und sogar Rückschlüsse auf die eigene strukturelle Entwicklung kann der Traum unglaublich viel enthalten und sowohl als ein Hüter des Schlafes gesehen werden, welcher unsere Nachtruhe bewacht, oder als innerer Problemlösemechanismus, welcher uns dabei hilft, Konflikte und Alltagsprobleme zu bewältigen. Unabhängig davon, wie wir den Traum verstehen mögen, ist die Auseinandersetzung mit ihm immer wieder ein kreativer Prozess, welcher einen Zugang zum eigenen Innenleben eröffnet. In der psychotherapeutischen Arbeit mit dem Traum treten wir in Beziehung. Mit uns, aber eben auch mit dem Gegenüber. Das heißt, dass wir als Fazit für die Traumarbeit festhalten können, Der Weg ist das Ziel. Und damit hoffe ich, dass euch die heutige Folge gefallen hat und freue mich drauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.